Frag mal Neda. Systemische Impulse für dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag mal Neda. Heute werfen wir einen Blick auf das, was auch das heimlichste Gefühl der Gesellschaft genannt wird, die Scham. Diese Bezeichnung stammt vom Sozialwissenschaftler, Supervisor und Autor Stefan Marx, dessen Arbeit zu Würde und Scham ich dir wärmstens ans Herz lege. Ich finde Scham als Thema aus zweierlei Perspektiven besonders spannend. Zum einen taucht sie in der Arbeit mit KlientInnen auf als das Thema hinter dem Thema. So kann es sein, dass wir zum Beispiel damit beginnen, an einem kommunikativen Thema in einer Beziehung zu arbeiten und im Verlauf des Prozesses zeigt sich die Scham als guter Grund für Verhaltensweisen. Zum anderen begegnet mir das Thema eher unterschwellig in Weiterbildungsgruppen, wenn es darum geht, dass Teilnehmende sich vor allen anderen zeigen, beispielsweise wenn sie in die Rolle einer beratenden Person schlüpfen sollen. Dass sich nicht zeigen wollen oder können, beschäftigt mich auf dieser Ebene schon eine Weile und ich schicke hier ein Danke an meine Kollegin Christiane Bauer, die es mit der Benennung von Scham als Thema für mich greifbarer gemacht hat. Schon die etymologische Herkunft des Begriffs Scham gibt Aufschluss darüber, was sie mit sich bringen kann. Es geht auf die indogermanische Wurzel Kam, Kem zurück, die wir laut Kluge übersetzen können mit zudecken, verschleiern oder verbergen. Als Bedeutung für den Begriff Scham finden wir Schamgefühl, Beschämung, Schande. Scham ist zwar schmerzhaft, aber sie hat auch wichtige Aufgaben. Hierzu ein Zitat von Leon Wurmser, der Scham als die Wächterin der Würde bezeichnet. Stefan Marx plädiert daher dafür, dass, wenn wir Menschen wirklich würdigen und schätzen möchten, wir uns mit der Scham beschäftigen und sie kennenlernen müssen. Was aber stattdessen in Gesellschaften eher passiert ist, dass das Thema Scham tabuisiert wird, so wie es ihrer etymologischen Bedeutung entspricht, könnte man sagen, wird sie versteckt. Scham ist ein Gefühl, das in den Kern der Existenz geht. Wird sie sehr stark, kann aus einem »Ich habe einen Fehler gemacht« die Überzeugung werden »Ich bin ein Fehler«. Scham kann auch transgenerational weitergegeben werden, sodass sich die Frage stellen kann, wessen Scham fühle ich? Ist es meine eigene oder ist es die von einem Elternteil oder jemand anderem aus vorhergehenden Generationen? Scham kann einsam machen, da die Person, die sich schämt, um sich selbst kreist. Hier können wir uns dafür interessieren, wie es gelingen kann, dass die Person aus dieser Einsamkeit wieder herausfindet. Eine, wie ich finde, wichtige Unterscheidung von Marx ist die Unterscheidung von Scham und Beschämung. Ab dem zweiten Lebensjahr kann Scham entstehen, da zu diesem Zeitpunkt ein Areal des Gehirns freigeschaltet wird, das den Blick von außen auf uns selbst ermöglicht. Wenn zum Beispiel eine Jugendliche etwas im Supermarkt klaut, dann schämt sie sich. Sie blickt auf sich selbst und stellt fest, ich habe etwas gestohlen, das ist nicht richtig. Also, das ist etwas, was passieren kann, dieser Blick auf sich selbst. Scham ist hier also etwas, das im Innen passiert. Die Jugendliche beobachtet sich selbst und schafft es, Scham zu konstruieren. Was nicht als negativ zu bewerten ist, denn diese Scham gibt Entwicklungsimpulse. Die Jugendliche reflektiert sich und ihr Verhalten und entscheidet sich möglicherweise, nicht wieder zu klauen. Diese Scham, die im Inneren passiert, können wir als gesunde Scham benennen. Marx bringt hierfür eine schöne Metapher, die auf einem Roman von Salman Rushdie basiert. Er regt an, uns die Scham als Flüssigkeit und die Psyche des Menschen als Gefäß vorzustellen, dessen Größe je nach Lebensgeschichte, Prägungen und Erfahrungen mehr oder weniger groß ist und schmerzhafte Gefühle wie Scham tragen und einen Umgang damit finden kann. Beschämung hingegen bedeutet, dass dieses Gefäß von außen mit immer mehr Flüssigkeit gefüllt wird, bis es überläuft. Beispielsweise durch Verspotten, durch Zurschaustellen, durch Schimpfen, Verachtung oder ähnliches. Wichtig ist, dass es in Beratung und Therapie nicht darum geht, die Scham loszuwerden, also die Flüssigkeit auszuleeren. Denn wie gesagt, hat sie ja auch positive Funktionen. Marx regt an, Beratung als ein großes Gefäß zu sehen, in dem Raum ist für die Scham, sodass sie da sein kann, aber ihre Macht verliert und neugierig betrachtet und erkundet werden kann, auch mit Blick darauf, wo möglicherweise ein Entwicklungsimpuls der Scham liegen kann. Wir können also feststellen, dass Beschämung die Art von Scham ist, die schwierig werden kann. Was genau löst denn Beschämung aus? Hier unterscheidet Marx vier Formen von Scham, die ich dir gern vorstellen möchte. Grundlage hierfür ist sein Artikel Scham als Chance, den ich dir in den Shownotes gern verlinke. Bei der ersten Form von Scham findet eine Verletzung des Grundbedürfnisses nach Anerkennung und Wertschätzung statt. Das passiert beispielsweise durch wie Luft behandeln von jemandem, ein nicht gesehen werden, mit Kälte gestraft werden oder Missachtung allgemein. Die zweite Form verletzt das Grundbedürfnis nach Schutz. So zum Beispiel, indem intime Details veröffentlicht werden, jemand bloßgestellt wird. Schützende Grenzen, sowohl körperliche als auch seelische, werden hier überschritten. Diese Scham kann sowohl personal, also durch jemanden, als auch strukturell ausgelöst werden. Personal kann sie aktiv durch eine Person selbst oder passiv durch jemand anderen erfolgen. Eine strukturelle Verletzung dieses Grundbedürfnisses wäre beispielsweise architektonisch denkbar, wenn ein Büro mit Glaswänden ausgestattet ist, die keinerlei Privatsphäre erlauben. Die dritte Form von Scham wird erzeugt durch die Verletzung des Grundbedürfnisses nach Zugehörigkeit. Hier können Schamgefühle entstehen, wenn der Eindruck entsteht, geltenden Normen nicht zu entsprechen und dafür ausgelacht und/oder ausgegrenzt zu werden. Auch diese Form zeigt sich personal und strukturell, indem jemand als anders markiert und damit ausgeschlossen wird. Gesellschaftlich kann dies zum Beispiel passieren, indem Schwäche als etwas Negatives markiert wird. Diese Markierung kann ein Schamgefühl bei Menschen erzeugen, die krank, arbeitslos, arm, abhängig oder etwas anderes sind, das mit Schwäche assoziiert wird. Hat jemand massive Ausgrenzungserfahrung gemacht, kann das dazu führen, dass das Verlangen nach Zugehörigkeit riesengroß wird und es besteht die Gefahr, dass die Person bereit ist, viel für das Erreichen von Zugehörigkeit zu tun und möglicherweise dafür auch über eigene Bedürfnisse und Grenzen hinwegzugehen. Die vierte Form von Scham beschreibt Marx als Verletzung des Grundbedürfnisses nach Integrität. Er nennt sie auch die Scham der TäterInnen, denn sie bleibt zurück, wenn jemand sich etwas gegenüber sich selbst hat zu Schulden kommen lassen, wenn beispielsweise gegen die eigenen Werte verstoßen wurde oder jemand Zeuge von Unrecht geworden ist. Auch diese Form kann personal oder strukturell geschehen. Für ein strukturelles Beispiel bezieht sich Marx auf PflegerInnen, die sich dafür schämen, dass sie PatientInnen nicht mit ausreichend Zeit versorgen können, was jedoch strukturell bedingt ist durch das Pflegesystem, das ihnen nicht ausreichend Zeit und Mittel zur Verfügung stellt. Was macht Scham also? Sie zeigt uns, dass irgendetwas passiert ist, das die Grundbedürfnisse nach Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit und Integrität verletzt wurden. Marx benennt diese Grundbedürfnisse als das, was die Würde des Menschen ausmacht und stellt fest, dass die Würde, die laut Grundgesetz unantastbar ist, verletzlich ist. Für unsere Arbeit mit KlientInnen bedeutet dies, dass wir ihre Würde besonders im Blick haben dürfen. Durch eine Haltung, die Wertschätzung, Offenheit, Neugier und Respekt beinhaltet, passiert dies, denke ich, bereits zu einem guten Teil. Wir dürfen aber auch achtsam dafür sein, ob sich die Scham tarnt als etwas anderes. Die vier Formen von Marx geben bereits Hinweise darauf, wie sich die Scham verdeckt zeigen kann. Ich finde zusätzlich die Ausführungen von Weinblatt in seinem Buch »Die Nähe ist ganz nah« hilfreich, der unterscheidet zwischen niedriger und hoher Scham. Niedrige Scham bezeichnet er als kooperativ, hohe Scham als feindselig. Bei niedriger Scham sei es Menschen möglich, dennoch neugierig zu sein, freudige Erregung zu spüren, die Scham zuzugeben, lernbereit zu sein, Nähe und Verbundenheit zu erhalten. Bei hoher Scham verändere sich dies und es können sich drei Probleme in der Interaktion zwischen Menschen zeigen, die ich hier zitiere. Erstens, auf der individuellen Ebene. Wir verlieren die Fähigkeit, zum Ausdruck zu bringen, was uns am wichtigsten ist. Weinblatt nennt dies den Verlust der Stimme. Zweitens, auf der Beziehungsebene. Wir verlieren die Fähigkeit und den Willen dazu, mit anderen zu kommunizieren, uns ihre Unterstützung zu verschaffen und mit ihnen zu kooperieren. Weinblatt nennt das den Verlust der Verbundenheit. Und drittens, auf der Ebene des Beobachters, der Beobachterin, der Gruppe, der Beraterin oder des Beraters. Durch das Wahrnehmen der oft dysfunktionalen Verhaltensweisen und Beziehungen des oder der Beschämten können andere, also jede beobachtende dritte Person, vorwurfsvoll missbilligend werden oder sie entfremden sich. Weinblatt nennt dies den Verlust der Empathie. Zitat Ende. Die Quelle zu diesem Zitat findest du ebenfalls in den Shownotes. Das bedeutet für uns, dass wir bei Verhaltensweisen wie Schweigen, Wutausbrüchen, einem Unterbrechen anderer, Zynismus, Widerstand oder ähnlichem neugierig aufhorchen dürfen mit der Frage, ob sich hier möglicherweise eine Form von Scham versucht zu zeigen und einen Hinweis auf die Verletzung von Würde zu geben. Was können wir tun, wenn wir die Scham im Hintergrund vermuten? Wir können neugierig sein auf den Zustand der Würde des Menschen, der vor uns sitzt. Wie sieht es aus mit dem Bedürfnis nach Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit und Integrität? Wenn wir diese Bedürfnisse zum Beispiel skalieren würden, wo steht der Mensch aktuell? Wann gab es Situationen, in denen diese Skalierung anders war? Wer oder was führt oder hat dazu geführt, dass die einzelnen Bedürfnisse verletzt oder gestärkt wurden? Was trägt die Person selbst dazu bei, dass diese Bedürfnisse verletzt werden oder gestärkt werden? Ich arbeite hier auch gern mit Externalisierung oder Aufstellungsarbeit, um das, was die Scham auslöst oder ausgelöst hat, näher zu betrachten oder auch die Scham an sich zu betrachten und diesem Etwas oder der Scham möglicherweise einen neuen, besseren Platz zu geben. Natürlich lohnt es sich auch immer, einen Blick auf uns selbst zu werfen. Mal angenommen, du machst gerade eine systemische Weiterbildung und es fällt dir schwer, dich mit deiner Arbeit zu zeigen. Welche Befürchtung konnte für dich dahinter stehen? Was meinst du, welches Bedürfnis von dir hier verletzt werden könnte? Auf welchen Erfahrungen basiert diese Befürchtung? Wie müsste der Raum gestaltet werden, damit du dich in deiner Würde sicher fühlst? Und lass uns auch andersrum schauen. Mal angenommen, es fällt dir leichter, dich zu zeigen. Wer macht was, damit das möglich ist? Was machst du selbst? Was macht die Gruppe? Was macht die Lehrperson? Und was wird nicht gemacht? Und auch außerhalb eines Weiterbildungskontextes kannst du natürlich auf Entdeckungsreise gehen. Vielleicht gibt es bei dir selbst oder einem Menschen in deinem Umfeld Verhaltensweisen, die einschränkend sind und vielleicht ein Anzeichen sind, dass das Gefäß, ich nehme nochmal die Metapher von Marx, überläuft. Wie kann das Gefäß geweitet werden, sodass die Scham ihre Macht verliert, aber da sein darf? Was sind hilfreiche Gegenspieler oder Begleiter, die es möglich machen, die Entwicklungsimpulse von Scham zu nutzen? Ich hoffe, dass diese Fragen für dich hilfreich sind und vielleicht einen kleinen Unterschied machen, sei es in der Arbeit mit KlientInnen oder auch mit Blick auf dich selbst. So, und das war's für heute mit Frag mal Neda. Du hast einen Gedanken zur Folge oder einen Themenwunsch bzw. eine Frage? Dann schreib mir gern wie immer eine Mail an hallo@neda-muhagegi.de oder melde dich über Social Media bei mir. Ich freue mich auf dich. Ciao!